Folgendes Podcast-Angebot zum zeitsouveränen Nachhören der Sendung ist möglich dank Ihrer Gebühren.
HR2 Kultur.
Aus urheberrechtlichen Gründen können wir leider im Podcast-Angebot die Musiktitel des nachfolgenden Gesprächs nicht voll ausspielen. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir die Musikstücke ausblenden. In der Sendefassung von HR2 Kultur, Montag bis Freitag ab 12.05 Uhr und ab 23.05 Uhr als Wiederholung am gleichen Tag, sind natürlich alle Musiktitel in voller Länge zu hören.
HR2 Kultur. Doppelkopf.
Heute am Tisch mit Agnes Heller. Gastgeber ist Rüdiger Schmidt-Grepae. Agnes Heller, Sie sind Ungarin, Sie sind australische Staatsbürgerin, Sie haben eine Green Card der Vereinigten Staaten von Amerika, Sie sind Weltbürgerin und vor allem sind Sie eine Weltreisende. Sie erzählen einmal, dass es Ihr Wunsch gewesen sei, als Kind Reisende zu werden. Und ich glaube, Ihr Vater sagte, das kann man doch gar nicht werden. Und heute aber sind Sie eine Reisende und werden sogar noch dafür bezahlt, dass Sie reisen dürfen.
Ja, das stimmt doch. Mein Vater sagte mir, ja, das kann ich mir vorstellen. Aber wer wird dir es bezahlen? Und das war doch eine lächerliche Frage. Jetzt stimmt das, was ich sein wollte. Ich bin eine Weltreiserin, aber nicht nur, um die Welt zu reisen und sicher nicht nur, die Welt zu sehen, aber in den Mauern der Universitäten und Akademien Vorlesungen zu halten und Diskussionen teilzunehmen. Ich reise in der ganzen Welt, doch kenne ich diese Welt nicht. Ich kenne die Universitäten und ich kenne die Studenten und ich kenne die Kollegen. Das ist eine andere Art von Weltreise als die Weltreise, von der ich träumte, als ich ein Kind gewesen war.
So ist Ihre Heimat immer Ungarn und Budapest? Oder jetzt muss man sagen, wir werden noch darauf kommen. Ihre Heimat ist wieder Budapest. Auch da erzählen Sie eine sehr frühe Geschichte. Budapest verbinden Sie mit den gelben Straßenbahnen. Es gibt ein Lied Ihrer Mutter, wo die gelben Straßenbahnen fahren, wenn abends die Läden schließen. Da ist Budapest. Das verbinden Sie auch immer wieder mit Heimat. Geboren sind Sie ja vor dem Weltkrieg, vor dem Zweiten Weltkrieg in Budapest und wachsen in schwierigen Zeiten auf. Aber Budapest scheint immer Heimat geblieben zu sein.
In der Heimat erlebt man nicht nur Gutes, aber auch Schreckliches. Budapest ist und noch immer meine Heimat und war immer meine Heimat gewesen. Ich kenne alle Straßen und in allen Straßen ist etwas mit mir passiert. Ich habe Erinnerungen, gute Erinnerungen, schreckliche Erinnerungen in verschiedenen Straßen dieser Stadt. Das ist die Heimat. Man kann wahrscheinlich nur eine Heimat haben. Ich fühle mich doch in anderen Städten auch zu Hause. In Melbourne in einer Weise, in New York sicher. Fühle ich mich zu Hause, aber Heimat ist nur Budapest geblieben.
Und Sie sagen ja auch, wenn Sie mit dem Flugzeug zurückkommen und die Lichter von Budapest sehen, denken Sie auch immer wieder an die Straßenbahn. Die ersten Jahre verliefen in Ihrer Familie ganz glücklich. Sie sind alleine aufgewachsen, als Einzelkind zunächst. Sie ging nochmal zur Schule. Dann aber beginnen ja sehr früh die Zeiten schon des Nationalsozialismus, des Faschismus. Aber die ersten Jahre sind unberührt von diesen politischen Problemen oder sind die ersten Erinnerungen für Sie schon vermittelt mit politischen Problemen? Und
es gibt im Leben zwei verschiedene Situationen. Man ist in der Familie situiert und man ist in der Welt auch situiert. In der Familie war ich bis zum 14. Lebensjahr glücklich situiert. Ich habe meinen Vater sehr geliebt und war für mich ein guter Freund und wirklich ein guter Freund gewesen. Als ich 14 Jahre alt war, habe ich meinen Vater in Auschwitz verloren. Danach hatte ich kein glückliches Heim mehr gehabt. Aber die Situation war auch in meinen ersten Jahren nicht so glücklich gewesen. Ungarn war ein halbfaschistisches Land und langsam auch mit Hitler verbündet. Und als ich 4 Jahre alt war, hat mein Vater schon mir über Politik gesprochen. Über Arbeitersaufstand in Wien habe ich schon damals etwas mitbekommen. Und ich wusste über alle Gefahren, über die Situation als Jude geboren zu sein, schon seit, wenn ich 5 Jahre alt war. In diesem Sinne war ich gefährdet in der Gesellschaft, obwohl ich zu Hause in der Familie ein glückliches Leben hatte.
Was hat Ihr Vater beruflich gemacht in der Zeit? Ihre Mutter war wahrscheinlich zu Hause.
Nein, meine Mutter war Millerin, sie hatte Hüte gemacht und sie war den ganzen Tag fort. Sie hatte Geld verdient, mein Vater hat sehr wenig Geld verdient. Mein Vater, er war ein früher Hippie gewesen. In einer Weise, er war offiziell Advokat, er hat nur Sachen übernommen, die überhaupt nicht zahlen konnten. Aber seit 1933 war er mit den Emigranten involviert. Er ging immer zum Internationslager, um Sachen für die Internierten zu erledigen. Da schwamm er wie Fisch im Wasser, hat er sich zu Hause gefühlt, anderen Leuten zu helfen. Das, was er gern machte und das, was er auch gut machte. Außerdem hat er mathematische Arbeiten gemacht, hat er auch zwei Romane geschrieben. Einer war auch veröffentlicht, Detektivroman. Und er hat alle möglichen Sachen gemacht. Er kannte alle Bäume, alle Blumen, er kannte alles. Und das war ein großer Spaß, mit ihm die Berge zu klettern können.
So wachsen Sie in einer ganz liberalen, fast freien Atmosphäre auf, fast anarchischen. Das klingt ja fast wie Bohème. Und sehr früh offenbar eine Gesprächsatmosphäre auch schon zu Ihrem Vater.
Mein Vater und Mutter waren verschieden. Meine Mutter war streng gewesen und ich kannte die Grenzen. Mein Vater war nicht streng gewesen, das war außer sein Charakter. Er hat Piano gespielt, er hat so schön Beethoven gespielt, als ich als Kind diese Art von Beethoven spielen am lieb gewonnen habe. Er war ein wunderbarer Mensch gewesen, aber er war strikt moralischerweise. Was Moralität betrifft, habe ich von ihm sehr viel gelernt. Und da gab es strikte Grenzen, moralischerweise, nicht in anderer Weise. So kann ich kaum sagen, dass man hier anarchisch leben konnte.
Also nicht anarchisch, aber doch in einer freien Gesprächsatmosphäre, die eben Grenzen hatte, die sicherlich auch, wenn Sie jetzt von Moral und Ethik sprechen, Sie werden Philosophin, spielt ja auch das eine wesentliche Rolle und scheint ja auch schon in die Kindheit dann zurückzuspiegeln. Gab es auch schon philosophische Gespräche, Erfahrungen, Literatur, wann beginnt das?
Als Kind habe ich natürlich viel gelesen, David Copperfield zum Beispiel, und Romane hatte ich gern gehabt. Aber ich wollte Wissenschaftlerin werden. Ich habe ein Buch gelesen bei Madame Curie über ihre Mutter, die als Frau Nobelpreis gewonnen hatte. Ich habe mich entschlossen, ich werde eine Wissenschaftlerin werden. Ich werde natürlich Radium kann ich nicht entdecken, das wurde schon einmal entdeckt. Ich möchte etwas entdecken, ich möchte eine Wissenschaftlerin werden. Und wie Madame Curie doch einen Mann und Kinder zu haben, alles möchte ich zusammen haben. Das war meine Idee. So wollte ich Naturwissenschaft studieren. Philosophie war für mich nicht interessant gewesen. Mein Vater hatte Nietzsche und er liebte doch Kant so sehr. Aber das war für mich nicht eine wichtige Sache. Das war für mich als Literatur und überhaupt keine Wissenschaft. Das heißt, zur Philosophie kam ich spät, als ich schon 18 Jahre alt war.
Aber früh spielt ja die Ausbildung, die jüdische Ausbildung eine Rolle, oder Ausbildung ist jetzt das falsche Wort, aber der Religionsunterricht, der jüdische, den können Sie ja am Anfang noch aufnehmen in Budapest. Sie erzählen in Ihrer Autobiografie mit dem schönen Titel, wir können nachher nochmal drüber sprechen, Der Affe auf dem Fahrrad, erzählen Sie, dass Sie mit einer Mitschülerin jüdischen Religionsunterricht hatten, die dann aber Ihre Mitschülerin zum katholischen Glauben konvertiert. Das heißt, die ersten Schuljahre sind noch normale.
Das war eine große Freundschaft gewesen mit dieser Freundin. Haben wir entschlossen, überhaupt keine Religion zu studieren. Wir wollten die Religion nicht, wir waren kleine Atheisten mit 7 oder 8 Jahren. Da wurde sie Katholikerin und gleich hat sie doch die Bilder von den Heiligen gesammelt und alle Bilder geküsst. Und da habe ich mir gesagt, Gott, entweder Religion ist schlecht oder nur eine Religion ist schlecht. Dann werde ich auch Religion studieren. Und ich habe angefangen, auch Religion wirklich studieren damals, wegen dieses Erlebnis mit dieser Freundin. Das war in der Elementarschule.
Und hat dann später auch die jüdische Religionslehre auch philosophisch eine Rolle gespielt?
Damals noch nicht. Ich war in dem jüdischen Gymnasium wegen des Numerus Clausus. Ich konnte keine Staatsschule aufgenommen werden. Die jüdische Schule war damals eine sehr liberale Schule gewesen, aber Religionsunterricht hatten wir jeden Tag. Die Bibel, die habe ich sehr lieb gewonnen. Das hat aber damals philosophisch überhaupt keinen großen Eindruck auf mich gemacht. Aber wenn ich jetzt wieder einmal meine alten Bücher lese, ich musste sie wieder lesen, weil ich jetzt ein Buch geschrieben habe, die Geschichte meiner Philosophie, und wegen diesem Buch habe ich alte Bücher wieder einmal gelesen, da war ich sehr erstaunt. Sehr viele Beispiele sind Beispiele aus der Bibel. Ich hatte das ganz unbewusst gemacht. Über die Bibel habe ich nur in den letzten 15 Jahren geschrieben.
Wie lange können Sie in Budapest noch zur Schule gehen? Nach 33?
Nach 33 ging ich nach, das war noch meine Elementarschule. In Elementarschule konnte ich in Bezirksschulen gehen. Nur im Gymnasium konnte ich nicht in Bezirksschulen gehen, weil da Numerus Clausus in der Hochschule es mir verboten hat. Deswegen ging ich mit 10 zum jüdischen Gymnasium. Das war schon im 39 gewesen.
39, aber irgendwann ist auch das dann zu Ende. Sie dürfen nicht mehr zur Schule gehen und dann beginnt ja auch die Zeit der Judenverfolgung sehr aggressiv in Ungarn.
Es gab immer Judenverfolgung in Ungarn, aber es gab keine lebensbedrohende Judenverfolgung. Das passierte bei der deutschen Besatzung von Ungarn im März 1944. Nach der deutschen Besatzung kam Dr. Eichmann und hat die Deportierung der ungarischen Juden organisiert. Dass ich lebe, das danke ich dem Herrn Eichmann, denn die Ungarn wollten doch erst die Budapester Juden deportieren, nur später die Juden aus dem Lande. Eichmanns Idee war, erst die Juden aus dem Lande und am Ende konnte man nur Hälfte der Budapester Juden deportieren. Das passierte eben so.
Sie haben uns, und es gibt auch einen Zusammenhang, glaube ich, zu dem Teil, über den wir jetzt sprechen, sicherlich der schlimmste und traurigste Teil. Sie haben uns ein Musikstück mitgebracht von Béla Bartók und ich glaube, es gibt auch einen Zusammenhang. Warum spielen wir gleich Béla Bartók? Warum haben Sie dieses Stück ausgesucht?
Schauen Sie, ich war immer im Konzertsaal, als ich Kind gewesen war. Aber dieses Bartók-Konzert, das war nicht die erste, sondern die zweite Violinsonate, hat Menuhin 45 gespielt. Das war das erste Konzert in Budapest nach der Befreiung. Deswegen höre ich noch immer Menuhin spielen. Leider habe ich nicht mit Menuhin diese Schallplatte zu Hause. Ich hatte mit Oistrakh die erste Violinsonate. Und Oistrakh ist meiner Meinung nach der größte Violinspieler seines Zeitalters. Und das habe ich Ihnen jetzt mitgebracht.
Sie hörten Béla Bartók, Violinsonate Nummer 1, daraus ein Teil des Adagios, und die Violine spielte David Oistrakh. Sie hören HR2 Doppelkopf. Heute ist unser Gast Agnes Heller aus Budapest, aus Ungarn, am Mikrofon Rüdiger Schmidt-Grepey. Frau Heller, Sie haben eben gesagt, mit diesem Stück verbinden Sie auch den Moment der Befreiung und sicherlich auch einen neuen Anfang. Später sagen Sie zur Wende 89-90, die Geschichte beginnt von vorn. Hatten Sie auch damals, nach 45, den Eindruck, die Geschichte beginnt von vorn?
Ja, ich hatte diesen Eindruck. Nicht nur die Geschichte, mein Leben beginnt von vorn. Ich sollte doch in 44 sterben. Das heißt, dass ich lebe, das war ein neues Leben, ein zweites Geschenk vom Schicksal. Natürlich alles neu an. Alle meine besten Freunde und mein Vater sind gestorben. Ich habe mich allein gefunden und muss da neue Kontakte bilden, neue Menschen, neue Situationen, neue Lebensformen finden.
Und verbinden Sie das schon auch mit einem Bewusstsein für eine neue Politik, für einen anderen Anfang? Sie werden dann anfangen, zunächst Naturwissenschaft zu studieren, kommen dann doch zur Philosophie. Aber spielt schon der Epochenbruch eine Rolle bei Ihnen?
Natürlich war ich in der Politik interessiert. Damals glaubte ich in den demokratischen Ungarn. Alle glaubten, es war ein Mehrparteisystem bis zum 48. Und da glaubte ich, dass es freie Wahlen gibt, dass es verschiedene Parteien gibt, dass wir eine Demokratie haben werden. Aber das ist nicht so passiert. Nach 48 wurde eine kommunistische Regierung in Ungarn, hat die Allmacht bekommen, hat die Allmacht durch die sowjetische Besatzung bekommen. Ob das vorher schon bestimmt war oder nicht bestimmt war, das wissen wir nicht. Die Historiker zanken miteinander über diese Frage, aber mein Leben beeinflusst ist, dass es so passierte. Das kam zu einer kommunistischen Ungarn und da war über Politik überhaupt nicht mehr die Rede, denn Hannah Arendt hat doch recht, in der totalitären Regime gibt es überhaupt keine Politik.
Aber Sie beginnen, bevor wir nochmal auf die Philosophie und die Politik kommen, zunächst, so wie Sie es als Kind gewollt haben, mit der Naturwissenschaft. Sie studieren also Physik am Anfang.
Ja, dann, das passiert, als ich Naturwissenschaft an der Universität zu studieren angefangen habe. Da hat mein damaliger Freund, Boyfriend, der mein Erstmann wurde, mich zu einer lokalen Vorlesung eingeladen. Er hat nämlich Philosophie studiert. Ich habe auch das zugehört. Lukács hat da gesprochen über die Geschichte. Ich glaube, Geschichtsphilosophie von Herder bis Kant, so etwas, oder bis Hegel. Und da habe ich kein einziges Wort verstanden, aber etwas habe ich verstanden. Das ist das Wichtigste in meinem Leben, das muss ich verstehen. Und da bin ich dort geblieben, bin in der Philosophie geblieben. In 2, 3 Jahren habe ich meine ganze Zeit dafür gewidmet, um philosophische Literatur allein und mit meinem damaligen ersten Mann zu lesen.
Also Sie entdecken durch Ihren ersten Mann Georg Lukács, der wahrscheinlich größter Marxist, philosophischer Marxist, den es gegeben hat, mit vielen Wendungen auch. Wir werden nicht lange über Georg Lukács sprechen können. Heute ist Georg Lukács, glaube ich, nicht nur in Ungarn vergessen. Ich glaube, dort soll er auch vergessen werden. Aber auch hier bei uns in Deutschland gibt es kaum noch eine Erinnerung an Georg Lukács. Wenn man junge Menschen fragt, an der Schule oder an der Universität, oder wenn wir die Feuilletons lesen, ist Lukács fast vergessen. Auch das hat etwas zu tun mit der Wende dann vielleicht, mit dem zweiten Neubeginn der Geschichte. Aber nochmal auf Ihr, Lukács-Erlebnis zurückzukommen. Dort entscheiden Sie sich fast spontan, jetzt studiere ich Philosophie. Und Sie schreiben auch in Ihrer Autobiografie von einer gemeinsamen Hegel-Lektüre zusammen mit Ihrem ersten Mann. Und da heißt es, Tag und Nacht studierten wir Hegel. Wir begannen gemeinsam zu leben. Haben Sie damit gemeint, wir beginnen jetzt mit der Philosophie zu leben, weil wir jetzt philosophieren? Oder meinen Sie an der Stelle, wir gemeinsam beginnen als gemeinsames Paar, also als Paar zu leben?
Also, wir haben damals zusammen Hegels Logik studiert. Das ist kein leichtes Studium. Aber wir haben alle Sätze miteinander interpretiert, zusammen interpretiert. Das macht Spaß. Und auch später in der Budapester Schule macht das Spaß. Wenn wir nicht mehr lasen, aber wir haben Bücher geschrieben und es ist geschrieben, alle unsere Bücher, es ist miteinander zu besprechen. Das macht Spaß. Philosophie, man philosophiert allein, man philosophiert auch immer in Gruppen. Es ist eine gemeinsame Tätigkeit. Das war immer der Fall mit der Philosophie. Auch in der Zeit von Plato und Aristoteles war das der Fall gewesen. Und bis zum heutigen Tag, glaube ich, ist das noch immer der Fall.
Die Universitäten versuchen gerade das, glaube ich, abzuschaffen. Das gemeinsame Philosophieren durch die Einführung von Bachelor und Master wird gerade diese Form, zumindest an der Akademie, immer seltener. In Deutschland, möglicherweise ja auch in Ungarn. Aber es entstehen ja neue Orte, auch in Weimar. Wie Sie wissen, sind ja Gast des Kollegs Friedrich Nietzsche gewesen. Auch das ist ja der Versuch, in Gesprächen, in Gruppen zu philosophieren. Und doch möchte ich noch mal auf dieses Schlüsselerlebnis für Sie, Georg Lukács, zurückkommen. Sie sagten eben, Ungarn wird erst 48 kommunistisch. Aber Georg Lukács ist ja von Anfang an, zumindest zu diesem Zeitpunkt bereits, für Sie von Anfang an Marxist gewesen und auch Kommunist gewesen. Konnten Sie das zusammendenken? Oder, weil da verstehe ich jetzt nicht die Spannung, die da plötzlich auftauchte zwischen dem freien und dem kommunistischen Ungarn. Und doch ist sozusagen der kommunistische Georg Lukács Ihr großer Lehrer.
Das ist sehr schwer zu verstehen. Aber wenn Sie Ungarn kennen, uns kennen, können Sie doch das verstehen. Das ist nicht leicht. Für uns war Marxismus und der real existierende Sozialismus nicht identisch. Für mich war Marxismus Georg Lukács, den ich lieb hatte als einen Lehrer. Und ich habe überhaupt keinen Marx damals gelesen, hatte über Marx überhaupt keine Ahnung. Ich wusste, dass Zhdanow unrecht ist, dass der sowjetische Marxismus kein wahrer Marxismus ist. Wahrer Marxismus ist nur Marxismus von Lukács. Wir waren ja sehr jung und wir haben solche Gedanken gehabt. Aber Lukács war ein großer Lehrer für mich gewesen. Natürlich war er schon 34 Jahre alt, als er Marxist wurde. Er hat eine große jugendliche Produktion in seiner vormarxistischen Periode. Eine Produktion, die auf der Welt noch immer sehr aktuell ist. Ich möchte nur Ihnen Beispiele geben, dass in Amerika eine neue Ausgabe von Seele und die Formen jetzt erschienen war, vorheriges Jahr, mit dem Vorwort von Judith Butler. Diese sehr bekannte amerikanische Feministin ist. Das heißt, Lukács ist nicht vergessen worden, aber einige seiner Sachen, die er in seiner marxistischen Periode geschrieben hat, nicht nur Geschichte und Klassenbewusstsein, das ist immer lebendig, alles andere, was später geschrieben hat, ist ihm vergessen beraten, halbwegs ja gut verdient. Und halbwegs nicht gut verdient. Sehr viele Leute werden die Philosophie vergessen. Zum Beispiel Sartre ist auch vergessen, obwohl Sartre in deiner Zeit der Philosoph gewesen war, in der europäischen Mind, wie sagt man. Und jetzt ist Sartre nicht gelesen, nicht diskutiert. Heutzutage ist sowieso Philosophie-Wissenschaft, das ist etwas anderes. Philosophie-Wissenschaft, ich weiß, was andere über eine Sache sagen. In der Zeit von Aristoteles und heute war, ich weiß, was meine Kollegen über einige Sachen sagten, worüber andere Sachen sagten und wie andere Sachen sagten. Alles ist über Fußnoten. Das ist keine Philosophie, das ist eine Wissenschaft. Man kann sie hochschätzen, aber Philosophie geht über das Denken und nicht so über das Wissen. Natürlich muss man etwas wissen, um denken zu können. Man muss man doch wissen, worüber Philosophen denken. Aber denken, das ist doch das Wichtige, zur Sache selbst. Man muss zur Sache selbst zurückkehren. Das hat man heute meist vergessen. Einige praktizieren es doch noch.
Und die Philosophie als Engagierte, weil Sie eben Sartre genannt haben und Lukács genannt haben, auch Ernst Bloch könnte man nennen, also die engagierte Philosophie, ist heute möglicherweise im Exil, wir müssten sie irgendwo aufsuchen, wir könnten das sicherlich auch, ins Exil, aber mussten sie als freie Philosophin in Ungarn, es ging ja lange und es ging auch lange gut und dann gab es auch Phasen des Berufsverbotes, würden wir sagen, und der Zurückkehr an die Universität, aber schließlich verlassen sie Ungarn und gehen nach Australien. Auch das ist ja heute schwer zu verstehen, dass man Ungarn überhaupt verlassen konnte. Aber als Mitglied der Budapester Schule, Sie haben das ja vorhin schon mal erwähnt, die Budapester Schule, die versucht hat, einen freieren Marxismus und überhaupt freiere Philosophie oder Philosophie selber zu praktizieren, auch zu leben, die konnte in Budapest schließlich nicht mehr sich am Leben erhalten, institutionell, sodass sie gehen mussten. Aber
wenn,
auch gehen
wenn
durften.
Etwas stirbt, dann hat es gelebt. Ja, die Philosophie, die in der Budapester Schule getrieben wurde, war eine sehr interessante, gute und einflussreiche Philosophie gewesen. Die Budapester Schule hat in die Welt wurde in der Welt anerkannt. In Korčula zum Beispiel, wo wir mit den anderen Marxisten trafen, nicht nur Marxisten, das war eine
also
Linke.
Im damaligen Jugoslawien, nicht in Korčula.
Damaligen Jugoslawien, ja, am See. Das war nicht nur Marxisten, das war ein Dialog der Linke. Das gab einen Diskurs der Linke. Wir hatten eine gemeinsame Sache. Und wenn man eine gemeinsame Sache hat, wie ein Sozialismus demokratisch sein kann, wie wir eine andere Art von Sozialismus haben können, als die wirklich existierende Sozialismus in Moskau und so weiter, was die Alternativen sind, wie sollen wir die Geschichte verstehen, wie sollen wir die Gesellschaft verstehen, wie sollen wir die Moralität verstehen. Das alles waren Sachen. Und weil sie Sachen waren, deswegen waren wir engagiert. Das heißt, die politische Engagement und die theoretische Engagement verliefen parallel. Sie waren miteinander wirklich verbunden. Und Budapester Schule hat eine spezielle Aufgabe, dass die Aufgabe ist, kritisch der existierenden Regierung und doch positiv über, was wir damals Renaissance des Marxismus nannten, das war Lukács' Programm. Natürlich waren wir Marxisten in einer sehr nicht orthodoxer Weise. Zum Beispiel in meinem Buch, wo ich mich als Marxistin identifizierte, habe ich das Paradigma der Produktion nicht anerkannt. Ich habe es auch kritisiert. Habe ich die führende Rolle des Proletariats nicht anerkannt. Ich habe es kritisiert. So, was blieb vom Marxismus? Kritik blieb vom Marxismus. Auch die Ideale der nicht entfremdenden Gesellschaft, der rosigen und wunderbaren Zukunft, Paradise auf Erde, das wurde doch schon dort. Ich habe mich als Marxistin identifiziert, weil Lukács ein Marxist gewesen war und das meine Tradition gewesen war. Ich wusste überhaupt nicht, was Marxismus bedeutet. Lucian Goldman in Kurtschula sagte, schön, alle sind Marxisten, die sich Marxisten nennen. Wir brauchen das nicht definieren. Warum sollen wir überhaupt etwas definieren? Und Lucian Goldman hat überhaupt recht gehabt. Natürlich habe ich in meisten Punkten Marxismus, den traditionellen Marxismus, auch den gut, nicht nur den schlechten, auch schon hinter dem Rücken. Ich habe es schon verlassen. Aber ich habe meine Gedanken so neu gebaut, dass ich von den Gebäuden immer einige Stücke wegnahm, sie mit anderen versetzte, dann wieder andere Stücke wegnahm und mit anderen versetzte. Am Ende stellte sich aus, dass die Gebäude sich verändert hat, ganz und gar verändert hat. Aber ich war keine Anarchistin. Ich wollte nicht das Ganze gleich gestürzt sehen und dann, ich wollte keine Trümmer in meinem Leben haben. Ich wollte alles neu bauen und kontinuierlich neu bauen. Das habe ich auch getan.
Vielleicht sagen Sie, weil Sie eben von einem Buch sprachen, den einen oder anderen Titel aus dieser Zeit. Worüber haben Sie gearbeitet und geschrieben?
Das erste wichtige Buch dieser Zeit ist selbstverständlich über das Alltagsleben. Ein Buch, das man noch immer in Lateinamerika ist, das noch immer als ein klassisches Buch betrachtet. Und ich glaube, obwohl es zu lang ist, zu viele Details, zu viele Beispiele, das, und natürlich auch eine Art von, wie sagt man, utopistisches Element, das ich heute überhaupt zerstören. Aber wirklich war es ein gutes Buch, wesentlich gewesen, denn das war eine Daseinanalyse. Ich war auch durch Heidegger beeinflusst und auch Lukács Ästhetik beeinflusst. Ich habe mit Heidegger nicht offen polemisiert, aber polemisiert mit seiner Differenzierung zwischen authentisch und inauthentisch. Aber das war doch eine Daseinanalyse gewesen. Das war eine sogenannte postmoderne, postkartesianische Konzeption gewesen. In diesem Sinne war doch das ein originelles Buch. Es war ein tapferes Buch, wenn auch in vielen Details es ganz und gar verfehlt war, meiner Meinung nach mindestens.
Musik spielt wieder für Sie eine wichtige Rolle, auch eine Rolle immer der Erinnerung, wenn Sie von kalten Zeiten sprechen, auch der Zeit des Erkalten, der Lebendigkeit des Marxismus. Sie haben ein zweites Musikstück mitgebracht. Vielleicht können Sie sagen, was wir gleich hören.
Dieses zweite Musikstück, worüber es geht, ist Winterreise. Er war für Peter Anders gesungen. Ich erinnere mich, ich habe diese Schallplatte mit einem Freund in der DDR-Buchhandlung in Budapest in 1956 gekauft, als eine Schallplatte. Da brachten wir es und haben es zugehört und die ganze Budapester Schule. Das ist Ferenc Fehér, mein Mann, Mihály Vajda und György Markus und Maria Markus und Judith Haber. Wir haben es zugehört. Das war eine Hymnus für uns geworden. Denn wir haben uns in der Lebenssituation von Peter Anders in 44 oder 43 Deutschland und der Lebenssituation des jungen Mannes, der diese Winterreise durchmacht. Wir haben uns in diese Situation gestellt. Wir waren in dieser Winterreise. Wir haben diese Winterreise mitgemacht, wie es Peter Anders mitgemacht hat. Und da haben wir tausendmal dieser Schallplatte wieder einmal zugehört. Winterreise war schöner, vielleicht schöner gesungen bei Fischer Disco oder bei Schreier. Ihre Stimme war vielleicht schöner als die Stimme Peter Anders. Aber als ich sie zuhöre, glaube ich, dass es Mimesis sei. Es ist ein Mimesis, eine Nachahmung, schöne Nachahmung. Peter Anders singt über sich selbst. Und das ist so entzückend, dass ich es bis heute die schönste Interpretation von Winterreise erlebe, weil sie wahrscheinlicherweise überhaupt keine Interpretation ist.
Ich kann zu meiner Reise nicht wählen mit der Zeit, muss selbst den Weg mir weisen in dieser Dunkelheit. Es zieht ein Mondenschatten als mein Gefährte mit. Es zieht ein Mondenschatten als mein Gefährte mit.
Sie hören HR2 Doppelkopf. Unser Gast ist Agnes Heller, die auch dieses Musikstück ausgewählt hat, aus Schuberts Winterreise, gesungen von Peter Anders. Am Mikrofon ist Rüdiger Schmidt-Grepey. Wir sprachen eben, Frau Heller, über den Beginn der Emigration und vielleicht auch über das Ende einer Winterreise oder der Winterreisen. Sie gehen dann nach Australien. Können Sie sagen, dass ab dem Moment Winterreisen zu Ende waren?
Ja, Winterreise war zu Ende. Ich habe nicht oft etwas gewählt. Meistens wählen die Sachen mich. Auch die Bücher habe ich, die Themen habe ich nicht gewählt, die Themen haben mich gewählt. Aber in dieser Situation habe ich wirklich gewählt. Ich glaube, das war die beste Wahl meines Lebens gewesen, dass ich nach Australien ging. Es war weit, weit, aber weit von was? Nach Wien zu fahren aus Budapest war beinahe ausgeschlossen. Aus Australien konnte ich auch nach Wien fahren, wenn ich eben es so entschlossen habe. Und außerdem war ich draußen auf der Welt, habe ich mit Bekanntschaft gemacht von anderen Gedankenweisen, anderen Typen des Denkens, anderen Menschen habe ich gekannt und andere Situationen und andere Welten. Und zum ersten Mal lebte ich in einer Demokratie. So war das für mich eine große Erleichterung gewesen. Von diesem Moment an war es keine Winterreise mehr.
In welchem Jahr gehen Sie nach Australien?
Es war in 1977. Es war schwer, sehr schwer herauszukommen, aber am Ende kam ich heraus. Ich fange einen Australienunterricht am 78. Januar an.
An der Universität?
An der Universität, einer Universität der drei Universitäten in Melbourne, fing ich an zu unterrichten in der soziologischen Abteilung, aber dort habe ich wesentlich Philosophie unterrichtet.
Ändern sich Ihre Themen in Australien oder gibt es schon, Sie haben ja eben gesagt, dass Sie schon in Ungarn auch über Alltag, das Bewusstsein über Alltag überhaupt philosophiert und geschrieben haben. Das ist ein vernachlässigtes Thema gewesen, immer in der Philosophie. Verändert sich Ihr Blick auf die Philosophie oder Ihr philosophischer Blick auf die Wirklichkeit in Australien oder würden Sie von einem gleitenden Übergang sprechen? Gibt es einen Bruch?
Nein, ich kann über keinen Bruch sprechen. Mein letztes Buch, das ich noch in Budapest geschrieben habe, war die Theorie der Gefühle. Da gab es überhaupt keinen Marxismus mehr. Und dieses Buch ist, ich bin in diesem Buch und was ich in diesem Buch geschrieben habe, jetzt kam es zum zweiten Auflage, wie sagt man das, Auflage?
Ja, die zweite Auflage.
Zweite Auflage in Amerika und auch in Ungarn. Und ich habe dasselbe Buch. Ich würde es auch heute als mein eigenes Buch, heutiges Buch anerkennen. Was verschieden wurde? Ich habe angefangen, in einer Struktur zu denken. Das heißt, Bücher schreiben, die miteinander in Verhältnis standen. In Ungarn, vor meiner Emigration, habe ich mich einem Thema, ich sage Alltagsleben, anderes Thema, das ist Philosophie, radikale Philosophie, drittes Thema, Theorie der Gefühle und so weiter beschäftigt. Sie hatten aber miteinander sehr wenig zu tun. In Australien fing ich an, wir haben mich angefangen, erstens über Geschichtsphilosophie zu schreiben und dann über Moralphilosophie systematisch zu schreiben. Dass diese Bücher von Geschichtsphilosophie und Moralphilosophie, die hängen miteinander zusammen. Das war das Neue. Das, nicht in dem alten Sinne war das ein System geworden, aber doch gibt es einen systematischen Zusammenhang zwischen diesen Büchern. Das war wirklich neu.
Sie gehen später nach New York, von Australien nach New York, bleiben aber australische Staatsbürgerin. Sagen Sie, ist Ihre Familie immer mit von Anfang an dabei gewesen, auch schon nach Australien gegangen?
Nein, meine Tochter und meine Mutter, sie blieben in Ungarn. Meine Tochter war damals schon vermählt, sozusagen, mit einem jungen Mann und wollte nicht Ungarn damals verlassen. Und später war sie in der ungarischen Samizdat interessiert und deswegen wollte sie nicht weitergehen, weil sie sehr aktiv in der ungarischen Samizdat tätig gewesen
war. Also Samizdat ist in Osteuropa.
Samizdat ist eine ungarische illegale Anti-Regierung, sagen wir, illegal, ja, verbreitete Zeit.
Untergrundbewegung.
Und sie war sehr aktiv wie im Samizdat, sie wollte damals Ungarn nicht mehr verlassen. Das kam einige Jahre später, aber doch. Mein Sohn ist mit uns gekommen, mein Sohn war nur 13 Jahre alt damals, ist mit uns gekommen und da war mit uns auch in Australien, auch in Amerika. Und bis wir nach Ungarn zurückkamen, 1994, leider starb mein Mann nach einem Monat, so lebe ich allein seit 1994.
Aber Ihr Mann hat dann auch zunächst in Australien gearbeitet. Er konnte dort auch arbeiten als Intellektueller?
Ja, natürlich. Er war auch nicht in meiner Universität, an der Universität in Canberra, nicht in Melbourne beschäftigt. Später auch in Melbourne, in derselben Universität wie ich. Und dann in Amerika arbeitete er auch in der New School. So waren wir in einer Weise parallel bei demselben Institut, ähnlichen Institutionen beschäftigt.
Also waren Sie auch immer in einem Dialog, in einem philosophischen Dialog, vielleicht in einem existenziellen Dialog sogar, wenn beide Philosophen sind? Gab es einen?
Die politischen Bücher, damals haben wir politisch Bücher geschrieben, die auch in Deutschland erschienen waren. Die politischen Bücher haben wir zweitens geschrieben, die haben zusammen geschrieben. Die philosophischen Bücher schrieb ich immer allein, meine eigenen Bücher. Und er schrieb seine Bücher wesentlich über Politik und über Geschichte allein. Aber was die politische Intervention betrifft, ob es über die Friedensbewegung, die grüne Bewegung oder Biopolitik war, das haben wir zusammen geschrieben. Und das habe ich Interventionen genannt, denn dies waren doch auch theoretisch, aber nicht nur theoretisch, auch konkret politisch bestimmt.
Sie bekommen dann einen Ruf an die New Yorker Universität, an die New School, die neue Schule, eine sehr berühmte Universität von Immigranten, gegründet. Und in den USA erfahren Sie dann von dem wieder einmal Neuaufbrechen der Geschichte, von einem Neubeginn, vom Ende des Sozialismus in Osteuropa.
Das war wieder ein Neubeginn in zwei Weisen. Erstens war ich in der Graduate-Schule, das heißt, meine Studenten waren alle zwischen 22 und 30. Sie waren reife Leute, sie waren Philosophen wie ich, junge Philosophen, junge Kollegen, obwohl sie meine Studenten waren. Und ich hatte wunderbaren Kollegen an der New School, große Kollegen. Wir hatten sehr gute Gespräche mit den Kollegen, mit den Studenten. Ich habe sehr viel in der New School gelernt und ich hoffe, dass ich ihnen auch etwas gegeben habe. Meine Schüler leben auf der ganzen Welt. Heutzutage sind zerstreut in der ganzen Welt, nicht nur in den Vereinigten Staaten, aber in der ganzen Welt wirklich. Und ich glaube, dass unser gemeinsames Leben in der New School gute Erinnerung darstellt. Wir erinnern uns sehr mit einer Art Bewegtheit auf unsere Zusammenarbeit und Zusammenleben in der New School.
Und auch für Sie beginnt ja dann nochmal ein neuer Abschnitt. Sie bleiben zwar zunächst in New York, gehen dann aber nach Budapest und spielen ja bis heute auch eine sehr wichtige politische Rolle. Im Fernsehen werden Sie gefragt, im Rundfunk werden Sie gefragt, in den Zeitungen. In einer Situation heute, die doch so positiv begann durch die Demokratie 89, 90. Aber heute ist der Antisemitismus wieder so stark. Aktuell gibt es eine sehr rechtskonservative, fast rechtsradikale Regierung. Es gibt starke populistische Bewegungen und wieder auch eine schwierige Zeit für Sie in Ungarn, aber eine ganz aktive. Fast habe ich den Eindruck, jetzt sind Sie noch Politikerin geworden.
Natürlich hat mein Leben sich verändert, als ich nach Ungarn zurückkehrte. Unsere Interventionen waren Interventionen in Büchern. Ich spreche über politische Sachen nicht als eine Philosophin, aber als eine Staatsbürgerin. Ich bin eine Staatsbürgerin unter anderen Staatsbürgern. Und das ist die Rolle, die ich spiele. Deswegen spreche ich immer in einer Sprache, die alle Menschen, die es verstehen wollen, verstehen können. Das heißt auch eine politische Aktivität. In den letzten 10 Jahren bin ich auch politisch in Ungarn aktiv. Das heißt nicht, dass ich eine konkrete Partei unterstütze. Das werde ich nie in meinem Leben mehr tun. Aber dass ich Sachen unterstütze und gegen Sachen protestiere. Was ich Antisemitismus sagen? Rechtsradikalismus ist im ganzen europäischen Bereich verbreitet. Gestern habe ich eben die Süddeutsche Zeitung gelesen, falls Sie es auch gelesen haben, dass in dem Internet, auch im deutschen Internet, Rechtsradikalismus eine immer größere Rolle spielt. Das ist auch die Situation in Ungarn. Internet ist beinahe erobert bei Rechtsradikalismus, eine Art von Antisemitismus, eine Art von Rassismus, aller Art von Rassismus sind jetzt auf dem Internet verbreitet. Dies ist ein Problem, mit dem man sich auseinandersetzen muss. Es ist nicht genug sagen, dass Antisemitismus schlecht ist. Und ich fürchte mich sicher nicht. Denn ich habe mich nie gefürchtet. Aber es zu analysieren, es zu diskutieren, worüber es geht, was hier fehlgeschlagen war. In Ungarn gibt es eine rechte Regierung. Aber die rechte Regierung allein ist nicht verantwortlich für diesen kind of Rechtsradikalismus und Antisemitismus, der heutzutage sich in Ungarn verbreitete. Man muss über diese Sachen sprechen. Für lange Zeit hat man überhaupt nichts gesprochen. Das ist auch das Problem beim Kommunismus, das ist nicht das Problem hier, aber vielleicht in der DDR. Einige wichtige Fragen würden überhaupt nicht behandelt, als sie nie existierten. In Ungarn zum Beispiel wurde über Holocaust nie gesprochen. Auch Friedensvertrag und Trianon wurde nichts gesprochen. Wenn man über Sachen überhaupt nicht spricht, werden die Menschen das nicht vergessen. Das wird Traumas. Und Neurosen, es gibt auch Massenneurosen, Massentraumas, und da können von diesen Sachen herauswachen. Man muss sich mit diesen Sachen in einer Weise auseinandersetzen.
Sie haben, wenn Sie über Auseinandersetzung gesprochen, Deutschland ist immer eine Auseinandersetzung gewesen. Natürlich auch durch die Unterdrückung, durch den Holocaust. Sie wachsen in einem liberalen Umfeld auf. Später studieren Sie bei Georg Lukács. Sie sprechen die deutsche Sprache. Sie sind auch immer wieder nach Deutschland zurückgekommen, gerade in das Land, was Ihnen so viel Leid und Ihrer Familie so viel Leid angetan hat. In Deutschland sind Sie immer wieder auch ausgezeichnet worden. Sie bekommen Preise, unter anderem den Lessing-Preis der Hansestadt Hamburg, auch den Hannah-Arendt-Preis der Stadt Bremen, die Goethe-Medaille in Weimar vom Goethe-Institut. Was bedeutet Deutschland heute für Sie? Was bedeuten diese Preise?
Schauen Sie, ich gehöre zu diesen Jüdinnen, die nie einen Deutschlandkomplex hatten. Ich hatte nie. Wahrscheinlicherweise meine Familie stammt aus Österreich. Mein Vater war in Wien geboren. Meine Großmutter las jeden Abend Goethe und hat Thomas Mann, Josef der Ernährer aus der Schweiz bestellt, um es lesen zu können. Ich bin oft in der deutschen Kultur aufgewachsen. Für mich war Hitler kein Deutscher, aber war wahrscheinlich sehr wenig mit meiner Deutschland-Erinnerung. Für mich war das nicht identisch mit Deutschland gewesen. Das heißt, das war schon in 1954 der Fall, das war in 1946 der Fall. Das ist keine neue Sache für mich.
Wir hören jetzt, die Sendung neigt sich dem Ende, ein etwas härterer Schnitt, vielleicht auch nicht. Wir hören ein letztes Musikstück, HR2 Doppelkopf. Am Mikrofon Rüdiger Schmidt-Grepey. Unser Gast war Agnes Heller aus Budapest. Und Frau Heller, ein letztes Musikstück. Was hören wir zum Schluss?
Das Musikstück, das Sie am Schluss hören werden, ist ein Beethoven-Sonate, Sonate 31, erstes Stück von Schnabel gespielt. Das hat eine Rolle in meinem Leben gespielt. Denn als wir nach der Systemwende nach Ungarn zuerst zurückkehrten, spielten wir Beethoven-Sonatas von Schnabel mit der Schallplatte, da war kein CD auf der Schallplatte, und unter anderem auch diese Nummer, dieser Opus 31, Nummer 1, war auch dabei. Und Schnabel habe ich sehr gern. Für mich ist er der größte Beethoven-Interpreter.
Sie hörten den Doppelkopf in HR2 Kultur in der bearbeiteten Podcast-Version. In der Sendefassung sind alle Musiktitel in voller Länge zu hören. Die Sendung können Sie hören von Montag bis Freitag, jeweils ab 12.05 Uhr und als Wiederholung am gleichen Tag ab 23.05 Uhr.
HR2 Kultur. Ermöglicht durch Ihre Gebühren.